Ja, liebe Zuhörer, hallo. Wir begrüßen euch zur zweiten Folge von unserem Podcast. Christian und ich sind dabei. Christian freut sich schon. Ich habe ihn auch im Bild. Und Per ist auch dabei.
Hallo.
Er ist dafür verantwortlich, dass unsere Stimmen hier zu euch gelangen. Ja. Christian, wo Thomas? Sitzt du gerade?
Ich sitze in Dresden.
Was machst du da?
Ich freue mich. War ein schöner Tag im Seminar, leider. Und jetzt darf ich mit dir hier sitzen und den Abend verbringen. Ich freue mich sehr.
Ja, warum kommt das nicht rüber, Christian?
Das entwickelt sich.
Ah, okay. Christian,
bitte.
Ja, wir haben heute, ich war ganz nebenbei auch in einem Seminar, unter anderem mit Führungskräften. Den ganzen Tag. In der Nähe von Berlin, in so einem kleinen Örtchen. Und unter anderem
kam... Den Namen kennen die meisten nicht, wahrscheinlich.
Nein,
den kennt niemand. So ein Ort, den man auf der Landkarte niemals finden würde.
Wenn du nicht suchst, findest du ihn nicht. Aber das ist, tut gar nichts zur Sache. Es kam relativ frühzeitig kam die Frage auf, klar, Führungskräfte, wir haben Verantwortung. Sind wir denn juristisch angreifbar?
Die Antwort ist ja.
Ja, volles Ja. Und wie genau?
Also was jetzt muss kommt ich, die Sache mit den offenen Fragen, das ist gut.
Wie genau bin ich denn juristisch angreifbar? Was muss ich denn tun, um irgendein Worst-Case-Szenario zu fahren?
Na, pass auf, es ist relativ einfach. Stell dir einfach vor, du arbeitest jetzt, keine Ahnung, in einem Industriebetrieb und es passiert irgendwas. Es wird ein Mitarbeiter verletzt in irgendeiner Form. Ja, dann hier hast du Krankenwagen, tatütata, vielleicht kommt die Polizei. Worst-Case-Szenario, danach hat es ja gefragt, vielleicht verunglückt ein Mitarbeiter tödlich. Kann ja passieren.
Okay, nicht gut.
Jetzt pass auf, dann geht es ja weiter. Ne? Kommt irgendwann die Polizei auf den Hof geritten, die Staatsanwaltschaft kommt und irgendwann Tage später die Berufsgenossenschaft oder die Gewerbeaufsicht. Die Frage ist ja, wenn der Staatsanwalt auf den Hof rollt, spätestens dann werden ja alle beteiligten Akteure, wie soll ich sagen, gewisserweise an die Seitenlinie gestellt und schauen dem lustigen Treiben einfach nur noch von außen zu. Weil dann wird die Geschichte nämlich aufgerollt. Und was bei dieser Aufrollung dann passiert, das steht in den Sternen. Aber um deine Frage zu beantworten, in einem solchen Fall kann es dir als Führungskraft passieren, dass dir juristisch gegen den Karren gefahren wird.
Okay, was ist denn... Was ist denn, wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen handle und jetzt aber keine Ahnung habe, dass an diese Stelle eine Absturzsicherung gehört?
Also dann handelst du nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Wissen?
Ja, richtig.
Ja. Na gut, dann ist die Frage in letzter Konsequenz, wer ist fahrlässig? Noch nicht mal grob fahrlässig, weil das wäre ja willentlich, verursachst du quasi einen Unfall. Ehrlich ist schwierig zu sagen, also die Zahl der Verurteilung ist gering, aber es gibt Verurteilung. Und Unwissenheit schützt auch im Bereich Arbeitssicherheit nicht vor Strafe. Also wenn es jetzt so eine Geschichte ist, du weißt nicht, wenn jemand in Höhe arbeitet, dass er einen PSA gegen Absturz tragen muss, dann wird dich jeder normale Mensch fragen, Mensch, hör mal, auch ohne, dass du die Vorschrift zitieren kannst, wenn einer in der Höhe arbeitet, sollte der irgendwie doch gesichert sein, damit der nicht vom Geländer segelt, oder?
Mir kommt die übliche Aussage, das haben wir schon immer so gemacht.
Ja, die zählt leider vor Gericht nicht.
PSA gegen Abschluss.
Wir werfen ja schon wieder mit so Nebelkerzen um uns, weißt du? Und keiner weiß, was es bedeutet. Also PSA ist die persönliche Schutzausrüstung, die Mann oder Frau anlegt, um sich selbst zu schützen. Das Problem bei der PSA ist natürlich, dass die häufig nicht getragen wird, weil sie wird quasi zusätzlich, oder sie muss zusätzlich angelegt werden.
Ja. Alternativ kann ich natürlich auch Fangnetze aufstellen, ne? Gegen Absturz zum Beispiel, ne? So, okay, pass auf, jetzt weiß ich das nicht, dass da eine Absturzsicherung hingehört, weil es wurde schon seit jeher im Betrieb so gemacht. Und ich bin neuer Vorarbeiter oder wurde zum Vorarbeiter bestimmt, weil ich halt gut arbeite. Ja, und jetzt sind wir da in der Höhe unterwegs und jetzt stürzt jemand ab. Und ich sag, okay, der durfte da auch nicht, normalerweise arbeiten wir da in dem Bereich gar nicht, ne? Dort, wo wir arbeiten, da hat irgendjemand da schon Fangnetze aufgebaut. Jetzt geht er da über so einen Mauersims und verliert das Gleichgewicht und stürzt runter. Wie kann ich da, also wie werde ich da zur Verantwortung gezogen? Werde ich überhaupt zur Verantwortung gezogen?
Das Ding ist, ich hatte es ja gesagt, wenn es wirklich, es ist alles cool, solange nichts passiert, kannst du alles machen. Aber die Frage ist, was passiert, wenn was passiert? Und dann stehst du am Rand und dann kommen gewisse Herrschaften und dann wird der Sachverhalt kontrolliert und dann wird geschaut, okay, na, durftet ihr da arbeiten? Waren die Leute unterwiesen? Gab es eine Gefährdungsbeurteilung? Was für Maßnahmen wurden aus der Gefährdungsbeurteilung abgeleitet? Welche PSA war zu tragen, beispielsweise PSA gegen Absturz. Du sprachst gerade von dir jetzt als Verantwortlicher. Arbeit in Höhe, PSA gegen Absturz, hätte man sehen können. Na, die Frage musst du dir schon gefallen lassen. Es stellt sich ja bei solchen Geschichten dann auch immer so ein bisschen die Frage, also aus der Praxis gesprochen, es trifft meistens operative Führungskräfte, die sich vor Gericht verantworten müssen. Es sind meistens diejenigen, die tatsächlich im operativen Bereich arbeiten, da wo der eigentliche Mehrwert einer Organisation entsteht. So, die Rechtsprechung der letzten Jahre hat aber gezeigt, dass die Juristerei mittlerweile erkannt hat, dass nicht nur die operative Führungskraft schuld ist, sondern quasi auch die Ebenen darüber schuld sein können. Und das wird quasi systematisch untersucht. Es gibt ja genau drei Pflichten, die du als Führungskraft quasi hast. Erstens Auswahlpflicht. Du musst quasi schauen, dass diejenigen Leute, die bei dir arbeiten, geeignet sind, um die Arbeiten zu bewerkstelligen. Zweitens, du musst als Führungskraft das Ding organisieren und schauen, dass es funktioniert. Gut, das hat jetzt in deinem Fall schon mal überhaupt nicht funktioniert. Da müsste man gucken, woran es liegt. Und drittens, du musst kontrollieren. Das heißt, das, was du organisierst, musst du in irgendeiner Form nachhalten und schauen, ob die Sachen auch entsprechend eingehalten und umgesetzt werden. Und spätestens bei der Organisationspflicht, ehrlich, würde deine Argumentation Mängel aufweisen.
Ich würde aber schon gleich zur Kontrolle kommen. Da kam nämlich eine Frage rein. Warte, ich lese mal vor, wie gehe ich mit beratungsresistenten Mitarbeitern um? Und jetzt nehmen wir mal so mich als operative Führungskraft. Ja, ich habe jetzt hier einen Mitarbeiter, auf den bin ich angewiesen auf meiner Baustelle und der schert sich einen Mist um Absperrungen. Ne, betritt trotz Ermahnung hier, du sollst da nicht lang gehen, nutz bitte das normale Gerüst, stolpert er über den Mauersims, ne, weil der Weg kürzer ist.
Ja.
Ne, wie kriege ich, erstmal, inwiefern kann ich da zur Verantwortung gezogen werden? Ne, ich sage es ihm dreimal, ne, er soll da nicht lang gehen, er macht es trotzdem. Kann ich da noch zur Verantwortung gezogen werden?
Naja, in letzter Konsequenz, ganz ehrlich, als Führungskraft musst du führen. Und wenn Reden nicht mehr hilft, musst du, wie soll ich sagen, die Klaviatur der Personalinstrumente spielen. Sprich, nicht nur der Arbeitgeber hat Pflichten, auch die Mitarbeiter haben Pflichten. Und er ist zur Kooperation verpflichtet. Das heißt, wenn er nicht darauf reagiert, was du anweist, musst du in irgendeiner Form Konsequenzen aufzeigen und die auch durchsetzen, weil wenn du es nicht tust, dann machst du dich einfach unglaubwürdig. Also so kannst du es ansprechen einmal, du kannst es ein zweites Mal ansprechen. Spätestens mal beim dritten Mal würde ich in irgendeiner Form formalistisch werden und das Zeug irgendwie niederschreiben. Und dann gibt es noch
Dann
die
kommt.
Geschichte mit der Abmahnung und der Kündigung. So, das
Ne,
ist das eine, pass auf. Aber das andere, was ich viel eher sehe, ist, dass wir uns so die ganze Zeit eigentlich auf so eine kleine Randgruppe spezialisieren, dieser renitenten Nichtbefolger von irgendwelchen Regeln. Und wir übersehen aber viele, viele Mitarbeiter in Betrieben, die prinzipiell bereit wären, das Ding zu tragen, aber denen das nicht vernünftig beigebracht wird, nicht vernünftig beigepolt und erklärt wird, wo nicht genügend Sinn gestiftet wird. Was für einen Sinn hat denn die PSA? Und ehrlich, deine Aufgabe als Führungskraft, du hast ja genau zwei Aufgaben. Das eine ist kommunizieren und das andere ist Sinn zu stiften. Stifte doch einfach den Sinn quasi in diese große Gruppe an Leuten, die prinzipiell kooperationswillig sind. Und versteif dich nicht auf die, ganz ehrlich, wo es in letzter Konsequenz vielleicht sowieso nur eine biologische Lösung gibt.
Vielen Dank. Das hast du schön gesagt, ja. Ich meine, also das war ja konkret die Frage, ne, wie gehe ich mit beratungsresistenten Mitarbeitern um? Und das kenne ich jetzt auch aus den Seminaren. Dann spielen wir auch das Spiel Ermahnung, Abmahnung, Kündigung und kommt so vor, der bei der derzeitigen Fachkräfteauswahl ist das leicht dahergesagt.
Ja, das ist
Wo,
richtig, aber es bleibt die
ja.
Frage der Glaubwürdigkeit. Wir sind ja im Moment auch tätig bei einem großen Konzern und tatsächlich ist da die Kultur auch so, ja, und schimpfen darf man eigentlich nicht so richtig miteinander und wir haben uns eigentlich alle lieb, aber so die Anzahl der meldepflichtigen Unfälle, die geht halt durch die Decke und ehrlich, also irgendwann ist dieser Kuschelkurs, der bringt es halt nicht. Das ist okay, ja, und ich verstehe das mit dem Fachkräftemangel. Ich sehe aber auch die Notwendigkeit zu konsequentem Handeln. Und ganz ehrlich, das ist Arbeitssicherheit, hat für mich genau den gleichen Stellenwert wie die Produktqualität.
Ja, ne, nach innen und nach außen. Wir kommen dann ganz oft auf den Trichter. Ich muss halt das Risiko abwägen. Verliere ich den Mitarbeiter durch eine Kündigung oder verliere ich den Mitarbeiter durch einen im schlimmsten Fall tödlichen Unfall? Das ist das eine. Nächste Frage noch aus den Feedbacks. Wie gehe ich mit Suchtkranken um? Ne, also. Und da ist immer noch jetzt mittlerweile dicht gefolgt vom Handy eher die Geschichte Alkohol. Ne, ist zwar wohl ein bisschen zurückgegangen, aber immer noch relativ präsent.
Was
Ne,
Alkohol.
was mache ich denn,
Immer
wenn
noch,
ich.
immer noch und stark verbreitet, gesellschaftlich akzeptiert, Riesenproblem.
Ja,
Erst in jedem Betrieb.
was mache ich denn als Führungskraft mit einem Mitarbeiter?
Ja, am besten Therapien. Nein,
Ja, wenn
Spaß.
du.
Natürlich sollst du nicht therapieren, okay? Weil das kannst du nicht, dafür hast du gar nicht die Qualifikation. Was machst du denn damit? Na, so, freien Herzens mal gesprochen. Lässt du den jetzt an die nächste Presse laufen und dann mal Formteile pressen? Wenn der betrunken ist? Ich glaube nicht. Ja?
Nee, natürlich nicht.
Wäre denkbar ungünstig. Ich würde ihn auf jeden Fall erstmal von der Maschine wegziehen. Ansprechen kannst du es ja. Als Führungskraft. Es kommt die Frage rein, ob er es überhaupt mitbekommt. Ja, weiß ich nicht. Sehen nicht, aber vielleicht hat man es gehört über Kollegen, dass derjenige Probleme hat. Vielleicht, es gibt auch so Leute, die riechen dann etwas unangenehm. Ich denke, das kriegt man schon mit, wenn einer systematisch und regelmäßig trinkt. Das kriegt man schon mit.
Na klar, also
So.
du brauchst ein eindeutiges Anzeichen, ne, bevor du überhaupt handeln kannst. Na, nur von irgendwelchen Gerüchten kannst du tatsächlich nicht wirklich tätig werden. Ja, aber du brauchst konkrete Anzeichen.
Ja, aber ganz ehrlich, dann hast du ja in letzter Konsequenz hast du die Fürsorgepflicht. Ja, und ich würde den niemals dann an der Maschine arbeiten lassen. Die hast du ja sowieso als Führungskraft.
Ja, was machst du dann? Du ziehst ihn von der Maschine weg und dann?
Na, dann wird erstmal gesprochen, oder?
Ja, als Berufsalkoholiker sage ich was? Niemals. Ich war gestern auf dem Geburtstag bei der Oma.
Na, wenn er auf jeden Fall Restalkohol hat, darf er an dem Tag nicht arbeiten.
Bisschen.
Was machst du dann als Führungskraft? Du setzt auf jeden Fall erstmal eine Meldung ab nach oben. Ne? Weil nochmal, du darfst ihn ja nicht therapieren. Ja? Vielleicht gibt es auch
Ja.
im Unternehmen eine Stelle, einen Suchtbeauftragten beispielsweise, den man zur Rate ziehen kann. Die Frage ist ja auch ganz ehrlich, du musst ja als jemand mit einer Alkoholabhängigkeit erkennen, dass du ein Problem hast. Und dann musst du dir helfen lassen. So, und ganz ehrlich, so aus meiner Erfahrung heraus oder aus unserer Erfahrung heraus sind das ja die allerwenigsten. Das heißt, es wird quasi erstmal auf Verleugnung und Abstreiten hinauslaufen. Und trotzdem liegt es an dir, quasi dafür zu sorgen, dass derjenige nicht an der Maschine arbeitet. Ich würde ihn ganz ehrlich freistellen und nach Hause bringen lassen. Und dabei ist das Wording wichtig. Ich würde ihn jetzt nicht aus der Firma schmeißen, dass er selber nach Hause kommt, irgendwie mit Restalkohol, sondern die Fürsorgepflicht gebietet es mir, dass derjenige nach Hause transportiert wird.
Na, und zwar mit Begleitung, sagt die Berufsgenossenschaft, damit ich auch sicherstellen kann, dass er vor der Haustüre bzw. zur Haustüre hineingeht. Na, wenn er zwischendurch abhaut, das ist sein Problem. Aber laut Berufsgenossenschaft muss ich sicherstellen, gesehen zu haben, wie er sein Haus und Hof betritt.
Na, das ist ja die
Ja,
Geschichte mit der Fürsorgepflicht. Ne? Jetzt mal, pass auf, so eine nette Metapher. Ne? Als Führungskraft hast du die Pflicht. Stell dir vor, du läufst quasi spazieren, ne? Hier, da, wo du wohnst, Grasbrunn, ohne jetzt die Straße zu nennen, natürlich im Detail. Ja, und jetzt pass auf, du läufst da quasi und auf einmal kullert aus einer Einfahrt ein roter Ball auf die Straße. Ja? Von hinten hörst du ein Auto, ja, mit den entsprechenden Geräuschen. Es ist kein Elektroauto, du hörst es noch. Ja? Und hinter dem Ball kommt dann quasi ein Kind hinterhergelaufen, ja, was sich den Ball schnappen möchte. Was machst du denn?
Nicht
Oh, warte, 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 ich beantworte die Frage. Nein, nein, pass auf.
ja,
Du
bitte.
greifst natürlich sofort nach dem Kind und sorgst dafür, dass es nicht unter die Räder kommt. Und das meine ich mit Fürsorgepflicht. Und die Pflicht hast du auch, wenn du einen Betrunkenen hast und sorgst dafür, dass der sicher zu Hause ankommt.
Möglicherweise könnte ich auch den Ball wieder zurückschießen. Dann rennt das Kind den Ball
Ich
hinterher.
wusste, dass die Antwort kommt,
Ja,
aber das
ja.
wollte ich unseren Zuhörern ersparen. Ja.
Nee, ich dachte,
Den
ich
Teil.
mache es jetzt trotzdem. Also, wir haben auch noch eine Musterlösung, ne, für dieses Alkoholbeispiel, zu Hause anrufen und abholen lassen. Na, damit schlage ich auch ein paar Fliegen mit einer Klappe.
Ja, Spritkosten auf jeden Fall bei den Preisen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ich hab noch was Letztes von mir, wenn ich jetzt höhere Führungskraft bin. Ne? Ich habe ja auch ein gewisses Vertrauen in meine Mitarbeiter, auch in meine operativen Führungskräfte. Inwieweit bin ich da zur Kontrolle verpflichtet? Ne? Also ich weise jetzt meinem Meister an, ne? Als höhere Führungskraft weise ich dem Meister an, er soll da, bleiben wir bei der Absturzsicherung, er soll eine Absturzsicherung anbringen. Und in gutem Glauben, dass er das macht, verlasse ich die Produktionshalle bzw. die Baustelle. Ja, inwieweit bin ich da zur Kontrolle verpflichtet?
Du kannst Verantwortung nicht wegdelegieren. Das heißt, du kannst sie delegieren, ja, das ist ja, da spricht man von der Pflichtenübertragung, aber in letzter Konsequenz bleibt die Kontrolle bei dir immer hängen. Das heißt, du kannst es nicht wegdelegieren, du kannst es delegieren, du musst trotzdem immer kontrollieren. Und ganz ehrlich, mal weitergedacht, du musst in irgendeiner Form nachweisen können, dass du kontrolliert hast. Das heißt, entweder gibt es Zeugen dafür, die gesehen haben, dass du kontrolliert hast. Oder du hast in irgendeiner Form was schriftlich, wo abgebildet ist, dass kontrolliert wurde. Ne? Also wenn es jetzt mal wirklich hart auf hart kommt und es um die Kontrollpflicht geht.
Wozu brauche ich dann einen konkreten Meister oder einen Vorarbeiter? Dann sage ich es doch dem Personal. Also wenn ich eh alles kontrollieren muss, dann kann ich doch den Mitarbeitern das Ganze selbst auftragen. Wenn ich die Verantwortung nicht wegdelegieren kann, komme ich
Doch,
da
nicht.
überhaupt nicht raus?
Du kannst delegieren, aber die Gesamtverantwortung, also pass auf, jetzt nehmen wir mal ein größeres Unternehmen, okay? Da kann die oberste Führungskraft nicht alle Bereiche gleichzeitig kontrollieren. Ja, wir arbeiten ja arbeitsteilig, es gibt verschiedene Abteilungen und du kannst nicht alles machen. Deswegen gibt es ja beratende Stellen, wie die Abteilung EHS beispielsweise oder da, wo die Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind.
Du
Ich
meinst
weiß schon wieder, ja, ich weiß schon.
Environment, Health and Safety, ne? Also
Sag nochmal.
so. Environment, Health and Safety.
Ja, genau. Und es gibt
Also,
den Betriebsarzt, der den Unternehmer berät. Du kannst delegieren, ja, aber du musst es so organisieren, dass du deiner Kontrollpflicht nachkommst.
was mich nochmal auf das konkrete Beispiel bringt. Ich habe jetzt eine Aufgabe delegiert. Musste ich dem Vorarbeiter jetzt ständig hinterherrennen und gucken, ob er das gemacht hat, was ich gesagt habe?
Nicht ständig, aber stichprobenartig.
Also würde das stichprobenartig ausreichen. Jetzt bin ich, nehmen wir ein
Wir
konkretes
wollen es ja
Beispiel.
praktikabel halten.
Ja, ich bin Bauleiter, habe einen Meister auf der Baustelle oder einen Polier, ja, so Vorarbeiter, und sage, da gehört eine Absturzsicherung hin. Und jetzt bin ich als Bauleiter, habe ich zwei verschiedene Baustellen. Jetzt sage ich dem Polier das. Dann bin ich noch einen Tag auf der Baustelle und dann fahre ich zur nächsten. Bin den nächsten Tag nicht da. Jetzt macht er das aber nicht. Und am nächsten Tag fällt da jemand runter. Kann ich da zur Rechenschaft gezogen werden?
Naja, in letzter Konsequenz hast du wahrscheinlich gegen die Auswahlpflicht verstoßen, weil du jemanden eingesetzt hast, der wiederum seinen Pflichten nicht nachgekommen ist. Nee, also bist nicht eins zu eins verurteilbar, aber natürlich, ne, du wirst immer an deinen drei Pflichten, Auswahl, Organisations- und Kontrollpflicht, wirst du gemessen. So, und du kannst natürlich nicht immer und überall kontrollieren, aber wenn jetzt sowas passiert, dann hast du vielleicht auch wirklich die falsche Person einfach da zum Vorarbeiter gemacht.
Ja, seh ich auch so. Es sei denn wiederum, ich kann nachweisen, dass er sonst immer und überall zuverlässig war. Aber, liebe Zuhörer, wenn ihr genauso detailreiche Fragen habt wie ich, ja, und darauf
Aber wirklich
Antworten
sehr, sehr
wissen
detailreich.
wollt, ja, dann dazu bieten wir auch einen Kurs an. Ja, Verantwortung von Führungskräften und nicht nur auf Baustellen, auch in sämtlichen anderen Branchen. Könnt ihr bei uns auf der Webseite safeground-akademie.de nachgucken und buchen. Und dann würden wir uns wiederhören. Ja, nicht nur dort im Kurs, sondern auch hier bei uns kriegt da so ein bisschen aktuelle Urteile noch erzählt. Und zwar habe ich nochmal nachgelesen. Es gibt ja einerseits die strafrechtliche Geschichte. Andererseits könnt ihr auch zivilrechtlich belangt werden als Führungskräfte. Und zwar indem die Berufsgenossenschaft als Unfallversicherer für die Mitarbeiter euch in Regress nimmt. Und zwar geht es hier konkret um ein Beispiel. Ich habe das vorhin schon mal ein bisschen so angedeutet. Da ist ein Leiharbeitnehmer ist auf einer Baustelle von einem Sims gestürzt. Ja, 5,50 Meter hoch, unten auf dem Asphalt, schwere Kopfverletzung. Und der Vorarbeiter dort hat nicht für die nötige Absturzsicherung gesorgt. Na, daher auch meine Fragen. Und abgesehen von der fahrlässigen Körperverletzung, um's die da strafrechtlich ging, ging es noch zivilrechtlich um eine Forderungssumme. Und jetzt muss ich nochmal genau nachschauen. Das waren 920.000 Euro, die Berufsgenossenschaft DBG Bau also von dem Vorarbeiter verlangt hat. Ja, der kleine Hinweis noch, die Betriebshaftpflichtversicherung übernimmt sowas normalerweise, wenn es nicht die Fahrlässigkeit ausschließt. Ja, die hat das dann letztendlich auch übernommen. Das Urteil haben wir hier aus dem Mai 2014. Da könnt ihr das auch nachlesen. Da geht es ums Oberlandesgericht Koblenz. Und der Vorarbeiter wurde, wie gesagt, erstmal zu 920.000 Euro Regresszahlungen verpflichtet. Also es ist schon mal eine Hausnummer als Vorarbeiter auf einer Baustelle. Wie gesagt, die Betriebshaftpflicht ist dann da auch eingesprungen. Aber einfach mal so, dass es neben dem strafrechtlichen auch zivilrechtliche Konsequenzen gibt. Christian, das Urteil 920.000. Das ist schon mal eine Hausnummer. Hältst du es für gerechtfertigt?
Naja, in letzter Konsequenz ist es, ne, oder sind ja die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung ja trotzdem Versicherung. Und ja, bei grober Fahrlässigkeit ist es nachvollziehbar, dass sie sich einen Teil ihrer Auslagen zurückholen wollen, ja. Also ist es, ja, es ist viel für den Betroffenen, aber wahrscheinlich nicht die komplette Summe, die aufgewendet werden musste, um diesen Unfall in irgendeiner Form versorgen zu können. Und es ist so ein bisschen die latente Gefahr, die halt da ist. Passiert selten. Der Regress, aber Unfälle passieren auch selten. Und irgendwann passiert ein Unfall und irgendwann passiert halt auch Regress. Das geht ja weiter. Also das Unternehmen kann zum einen zum Regress aufgefordert werden, aber das Unternehmen kann ja rein theoretisch diese Regressforderungen noch in der Firma verteilen. Nämlich dahin, wo es gehört.
Ja, ich
Ja.
verstehe, ne? Also nicht nur an den Vorarbeiter, sondern auch an den Bauleiter und
Ja, ja.
die Unternehmensführung, ja? Okay. Ja, danke. Christian, das Thema
Thomas.
der nächsten Folge.
Ja, ist Kultur.
Ah, Kultur. Ist Kultur messbar?
Ja.
Ja,
Ja.
okay. Ist Kultur, können wir die verändern?
Auf jeden Fall.
Machen wir
Thomas,
das.
ist es mühsam, Kultur zu verändern?
Auf jeden Fall. Ich wollte
Ja,
gerade mit den Finger
mega.
schnipsen und wollte gerade sagen, hier, so ist es nicht machbar.
Ja, warte,
Ja,
warte,
so ist
warte.
es nicht
In dem
machbar.
Zusammenhang habe ich so eine schöne Formel von irgendeinem Buch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es genau geschrieben hat, aber der Titel des Buches ist sehr, sehr schön. Er beschreibt die Wichtigkeit und Wertigkeit von Kultur. Und das Buch trägt den Titel Culture Eats Strategy for Breakfast. Ja, also du kannst dir wunderbar was für Strategien überlegen, wenn du eine Scheißkultur hast, ist alles für die Füße. Ist
Okay.
was dran. Sollten wir drüber
Ja,
reden.
ja. Kultur im Betrieb nach innen und nach außen. Darum geht es in der nächsten Folge. Besucht uns auf der Seite safeground-akademie.de. Folgt uns auf Instagram und auf Facebook. Wir freuen uns tatsächlich über Kommentare und wie ihr mitbekommen habt, wir nehmen die auch auf und beantworten die dann in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, Christian,
Was?
viel Spaß in der Altstadt.
Ja, vielen Dank.
Ich wünsche dir noch einen schönen
Morgen
Abend.
Seminar unter Kopfschmerzen?
Nein, nein.
Nein, nein.
Morgen Seminar, professionell, wie
Ja,
immer.
und trotzdem ist Dresden natürlich eine Studentenstadt. Ja.
Na dann wünsche ich dir viel Spaß.
Vielen Dank. Thomas, es war ein Fest. Bis dahin.